Heute zu Gast bei Behind the Sea Julia von Gablenz. Julia ist Regional President für Europe und Middle East bei Zoetis. Zoetis ist eine Firma, die sich mit Tiergesundheit beschäftigt. Etwas, mit dem ich vorher zum Beispiel noch nichts zu tun hatte, da ich kein Haustier besitze. Aber viele da draußen natürlich mit ihrem Haustier haben bestimmt schon auch einmal erlebt, dass das Tier vielleicht eine Krankheit hatte oder eben eine Verletzung. Und genau diese Produkte und Dienstleistungen, die das Tier dann wieder gesund machen, kommen zum großen Teil von Zoetis. Zoetis hat rund 14.000 Mitarbeitende weltweit, 9 Milliarden US-Dollar Umsatz, ist eine US-Firma. Der Hälfte des Umsatzes kommt auch aus dem US-Bereich und 60% machen sie im Haustiere statt im Vergleich zu den Nutztierbereich. Das bedeutet, dass wirklich der Haustierbereich größer ist in der Tiergesundheit als der Nutztierbereich. Das bedeutet, dass das natürlich auch sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Fand ich super interessant. Darüber habe ich mich natürlich auch mit Julia unterhalten, was es da natürlich auch spezielle Beziehungen mittlerweile zwischen Mensch und Tier gibt und wie unterschiedlich natürlich die ganzen Tiere sind und was für eine Komplexität hinter so einem Geschäftsmodell steckt. Denn der Mensch ist ja schlussendlich eine Spezie, die man dann mit Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen, ja, sag ich mal, versorgen muss. Und im Tierbereich gibt es eben ganz andere. Ein Zitat, was hängen geblieben ist von Julia, ist: Eine Katze ist halt eben kein kleiner Hund. Ja, und darüber haben wir uns natürlich ganz besonders viel auch am Anfang unterhalten. Später hat Julia mir dann erzählt, wie sie überhaupt in diese Rolle gekommen ist und was ihre Tipps und Routinen, Erfolgsrezepte sind, um im C-Level erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf die Episode, hört unbedingt bis zum Schluss durch. Lasst uns ein Feedback da und abonniert den Kanal. Ich freue mich, los geht's mit Julia von Gablenz und auf geht's. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Julia, willkommen im Podcast.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung nach Berlin in euer Office. Wir haben uns gerade schon mal ein bisschen umgeguckt. Es ist mega schön hier. Und damit die Zuhörenden auch wissen, wo ich bin, stell du dich doch einmal vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, gerne. Ich bin Julia von Gablenz. Ich arbeite für die Firma Zoetis. Und Zoetis ist der größte Tierarzneimittelhersteller der Welt. Und bei Zoetis leite ich die Region Europa und Nahe Osten. Das ist ein Team von ungefähr 1200, 1300 Mitarbeitenden. Mhm. Und wir haben viele Länder in dieser Region, mehr als 40. Und auch in den meisten dieser Länder entsprechende Präsenzen. Und ja, mein Ziel ist es in meinem Job, den Unternehmenserfolg nicht nur zu sichern, gemeinsam mit dem Team, sondern natürlich auch beständig auszubauen.
Ja, total. Also es ist immer sehr spannend, wenn man unterschiedliche Zeitzonen und Regionen natürlich hat. Da können wir vielleicht mal auch mal so gucken, wie so ein Tag von dir eigentlich aussieht. Aber gib uns noch ein bisschen mehr Infos genau zu deiner Rolle. Also was gehört da alles dazu? Welche Bereiche vielleicht auch? Oder gib uns so ein bisschen mal Insights, wie deine Rolle aufgebaut ist. Und danach gucken wir uns natürlich auch noch zu Zoetis ein bisschen im Detail an.
Ja. Ich bin verantwortlich für die kommerzielle Organisation, also am Ende gute Pläne zu machen für die Zukunft und dann sicherzustellen, dass wir diese Pläne und diese Commitments auch erreichen, gemeinsam mit dem Team. Und wir sind aufgeteilt in verschiedene kommerzielle Regionen, also beispielsweise Südeuropa, England ist unser größter alleinstehender Markt, Frankreich, dann die Dachregion ist natürlich sehr wichtig, Benelux und so weiter, aber auch Central Eastern Europe und Middle East. Und da arbeite ich mit den kommerziellen Leadern zusammen, aber natürlich auch, was wir die Enabling Functions nennen, also HR spielt eine wichtige Rolle, Finanz spielt eine wichtige Rolle, Supply Chain, Logistik spielt eine wichtige Rolle, um so, wie gesagt, gemeinsam die Pläne zu entwickeln, aber am Ende dann auch gemeinsam mit den Teams auf die Straße zu bringen.
Ja, super spannend. Wir gucken natürlich dann gleich noch ein bisschen mehr rein, wie du da hingekommen bist. Bevor wir da aber hingehen, erzähl uns noch ein bisschen mehr zu Zoetis. Wir haben auch im Vorgespräch schon gesprochen, da habe ich auch gesagt, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil natürlich muss es ja auch Firmen geben, die Tiergesundheit machen, aber wenn man jetzt selber kein Haustier hat oder so, dann hat man da, glaube ich, auch wenig Kontakt. aber Haustier ist, glaube ich, auch schon ein gutes Stichpunkt. Erklär uns mal so ein bisschen, wie ist das Geschäftsmodell, was habt ihr für Geschäftsbereiche und wie muss man sich das Thema Tiergesundheit überhaupt vorstellen?
Ja, ich fang mal ganz allgemein an. Also wir bei Zoetis, wir sehen unseren Auftrag da drin, die Tiergesundheit insgesamt voranzubringen. Und mit Blick darauf, wie wichtig Tiergesundheit nicht nur für die Tiere ist, sondern eben auch für uns Menschen, einen positiven Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Da spielen wir eine ganz essentielle Rolle. Und in Bezug auf die Tiere gibt es zwei wesentliche Aspekte. Der eine ist ganz pragmatisch, der sich aus der Tatsache ergibt, dass tierisches Protein noch einen wesentlichen Teil der Ernährung der Weltbevölkerung darstellt und ist. Und der andere bezieht sich, was du eben so angesprochen hast, aufs Haustier, den Human-Animal-Bond und die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier und eben hier maßgeblich das Haustier. Und dessen große Bedeutung, wie wir auch heutzutage wissen, für die körperliche, aber auch seelische Gesundheit und das Wohlbefinden wirklich der Menschen, also wichtige Rolle in der Gesellschaft. Und wir bei Zoetis, wir entwickeln Produkte, wir entwickeln Lösungen, wir entwickeln Dienstleistungen, die die Tiergesundheit natürlich nicht nur verbessern, wiederherstellen, sondern im Idealfall vorbeugend wirken, also dass eine Erkrankung gar nicht erst auftritt. Und deshalb, wir haben Impfstoffe im Sortiment, wir haben Therapeutika, wir haben diagnostische Produkte, aber auch genetische Tests. Und wir sind weltweit etwa 14.000 Mitarbeitende. Generieren einen Umsatz von etwa 9 Milliarden US-Dollar, sind ein amerikanisches Unternehmen und sind seit 2013 auch unabhängig an der Börse. Und das Headquarter, also unser Hauptsitz, ist in New Jersey, USA. Und ja, wir haben Präsenzen auf der ganzen Welt. Und umsatztechnisch, wenn wir uns das so ein bisschen angucken, etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes wird in USA generiert. Und was auch ganz spannend ist, es war lange Zeit so, dass der größte Umsatz im Nutztierbereich lag. Und das hat sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte geändert. Also heute liegen etwa 60% unserer Umsätze im Haustierbereich. Und das hat damit zu tun, dass Haustiere eine immer wichtigere Rolle spielen für den Menschen und in der Gesellschaft und natürlich über die letzten Jahre auch gewachsen sind. Stichwort Corona-Pandemie.
Ja, stimmt. Ich wollte gerade fragen, sind die Nutztiere einfach nur gesünder geworden sozusagen und haben weniger Medikamente gebraucht oder haben die einfach Haustiere jetzt einfach massiv zugenommen oder es gibt wahrscheinlich einfach viel mehr Haustiere im Umlauf dann?
Ja, absolut, absolut. Und die, also das wächst, die Rolle der Haustiere wächst, aber auch die, was wir Medikalisierung nennen, also die Versorgung der Haustiere ist auf einem anderen Niveau als noch vor vielen Jahren und es ist natürlich auch unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, also in den entwickelten Ländern, ne, hier in Deutschland zum Beispiel, England, USA, da tun die Leute alles für die Gesundheit ihrer Haustiere. Und das hat sich über die Jahre geändert und ist da dafür natürlich ein wichtiger Treiber. Und Corona-Pandemie auch noch mal ganz spannend, weil die Rolle der Haustiere sich während der Pandemie natürlich verändert hat. Also die Leute hatten plötzlich viel mehr Zeit, nicht nur mit ihren Familien, sondern auch mit ihren Tieren. Viele haben sich ein Haustier angeschafft, wenn man es adoptiert. Und da hat sich die gesamte Beziehung zwischen Mensch und Tier tatsächlich intensiviert. Also ich würde sagen, Tierhaltende haben ihre Tiere nochmal anders kennengelernt. Gerade Leute auch, die vielleicht einsam waren, die alleine waren, da haben die Tiere eine ganz, ganz essentielle Rolle übernommen. Aber auch durch das mehr Zeit verbringen, haben Leute plötzlich andere Sachen gesehen, ne? Also wie es den Tieren vielleicht wirklich geht, wenn die Katze den ganzen Tag nur auf dem Kratzbaum liegt, dann tut sie das vielleicht, weil sie Schmerzen hat und das ist vorher gar nicht so aufgefallen. Das ganze Thema Human-Animal-Bond sehen wir, hat sich ganz stark entwickelt. Die Corona-Pandemie war da sicher ein Treiber, aber auch unabhängig davon. Gibt es tolle Studien zu.
Ja.
Es gibt ein Human-Animal-Bond-Research-Institut in den USA. Da machen wir auch Untersuchungen und da sehen wir eben in den Befragungen, dass 94% der Leute, die ein Tier haben, das als vollwertiges Familienmitglied sehen. Ja, und dass sie auch bereit sind, alles dafür zu tun, was es braucht, um die Gesundheit entsprechend zu erhalten.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also gibt es gefühlt, würde ich da sofort drauf einschlagen. Ja, auf dem Wiki habe ich mich gefragt, ist es eigentlich komplexer, also einerseits Mediziner für Tiere zu sein oder Mediziner für Menschen zu sein und dann wieder auch wie in eurem, also aus eurer Blicksicht, Medikamente und Dienstleistungen, Produkte für Tiergesundheit zu machen oder für Menschengesundheit. Und erst habe ich Also salopp würde man erstmal denken, ja, Menschen sind ja komplizierter und so weiter, deswegen ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber dann ist mir eingefallen, das Mensch ist ja quasi genetisch gesehen relativ gleich. Es gibt dann kulturell und natürlich dort dementsprechend auch genetisch ein paar Unterschiede, aber Tiere hast du ja von Fischen
Absolut.
bis zu Dingen. Und dann ist mir, habe ich mir jetzt gefragt, gebe dann die Frage an dich weiter. Wie, das muss ja ultra komplex sein, Antibiotika für Fische und für, weiß ich nicht, Hunde zu machen, oder? Unterschiedlich.
Ja, ist ein super wichtiger Punkt, wie du es gesagt hast. Der Mensch ist eine Spezies. Ne? Bei Tieren haben wir ganz viele verschiedene Spezies und das kommt natürlich mit Anforderungen. Antibiotika ist vermutlich noch was, was da einfacher ist im Wirkmechanismus. Aber wenn es um neue Wirkmechanismen gehen, dann sehen wir auch zum Beispiel, dass eine Katze kein kleiner Hund ist, dass eine Katze anders funktioniert und andere Ansätze auch braucht in der Entwicklung von Arzneimitteln. Und gleiches eben für die Nutztiere. Ne? Also
das heißt, ihr seid wahrscheinlich dann auch sehr forschungsentwicklungsintensiv.
Absolut.
Und habt dann dort, seid ihr, ist das dann so nach für Spezien aufgeteilt? Oder?
Ja. Okay, ja, wir haben gemittelt über die letzten Jahre etwa 600 bis 700 Millionen in Forschung und Entwicklung investiert.
Mhm.
Und etwa 60% davon in den sogenannten Kleintierbereich, also die Haustiere, und 40% davon in den Nutztierbereich. Ne, beides bleibt wichtig. Wir tragen hier eine große Verantwortung auch für die Tiergesundheit insgesamt. Aber so sehen wir momentan die Entwicklung.
Verstanden. Und die Hauptgruppenkunden, Kundengruppen sind dann wahrscheinlich Ärzte einerseits natürlich oder Mediziner. Und wie ist das beim Nutz- oder Haustierbereich? Gibt es dann auch so Medikamente, die dann die Leute selber geben, also Landwirte irgendwie und halt dann Tierbesitzer? Oder wer sind denn dann so die Kunden bei euch?
Ja, also für uns ist es primär die Tierärzteschaft. Wir haben ausschließlich verschreibungspflichtige Medikamente und das ist geregelt oder wird verschrieben entsprechend über Tierärzte und Tierärztinnen. Heutzutage ein Beruf, der überwiegend weiblich ist.
Ja, ah, tatsächlich.
Genau, aber natürlich, Tierhalten spielen eine wichtige Rolle in der täglichen Tablettengabe zum Beispiel, in der Beobachtung der Tiere und Landwirte natürlich auch in der Verabreichung von Medikamenten. Also die sind da, spielen da eine aktivere Rolle auch.
Okay. Noch eine kurze Randfrage, wo kriegt man eigentlich die Medikamente? Gibt es da Tierapotheken oder wie?
Ja, super, super Fragen. Also in Deutschland ist es so, dass die Tierärzte auch in ihren Praxen die Apotheken haben. Die haben das sogenannte Dispensierrecht und die verschreiben und geben dann auch entsprechend ab
das
Medikament.
Cool. Ja, super. Also ich glaube, man hat so ein bisschen Größenordnung und auch, was ihr macht, ist verstanden. Und ich glaube, deine Rolle ist klar. Gucken wir mal an, wie du da hingekommen bist. Also was sind denn sozusagen deine Stationen gewesen? Fang gerne da an, wo du sagst, da muss man anfangen, damit man es auch versteht. Also, weiß ich nicht, Schule, Kindheit, Studium, was auch immer. Und erzähl uns mal so ein bisschen, wie du da jetzt in die jetzige Rolle gekommen bist.
Ja, gerne. Also ich bin vom Hintergrund her Betriebswirtin. Ich habe in Deutschland, Frankreich, USA Betriebswirtschaft studiert und bin dann 2002 nach einer kurzen Reise um die Welt bei einem amerikanischen Humanpharmaunternehmen gestartet und da ganz klassisch im Außendienst. Also habe da Ärzte und Ärztinnen Besuch mit den entsprechenden Produkten und war dann danach noch im Marketing auch und im Projektmanagement. Und 2008 ergab sich dann die Gelegenheit, in die Tiergesundheit zu wechseln, zu Zoetis, was damals noch Pfizer war.
Ja.
Und ja, das sind jetzt tatsächlich 17 Jahre, in denen ich in verschiedenen Positionen gearbeitet habe, also sowohl in kundennahen, wirklich im, was wir das Feld nennen, im Vertrieb, aber auch in strategischen Rollen, sowohl auf lokaler Ebene hier in Deutschland, aber auch auf globaler Ebene in den USA.
Okay.
Und ja, da bin ich 2018 für 4 Jahre gemeinsam mit meiner Familie in die USA, in unser Headquarter gegangen, in eine globale strategische Rolle. Und insgesamt würde ich sagen, und das spielt auch eine Rolle dabei, wo ich heute bin, dass ich insgesamt einen sehr, sehr breiten Blick über die verschiedenen Tierarten auf der einen Seite, das ist wichtig, aber auch über die verschiedenen Bereiche und Funktionen bekommen konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2021 zurück in die kommerzielle Organisation, also unsere Vertriebsorganisation, hier in der Dachregion gekommen bin, um die Leitung zu übernehmen. Und aus Dach wurde dann irgendwann Central Europe, als Frankreich dazu kam, zu meiner Verantwortung. Und seit Januar in diesem Jahr bin ich eben verantwortlich für die kommerzielle Organisation im Bereich Europa und Nahe Osten.
Okay, super spannend.
So ein bisschen Hintergrund.
Was war denn die erste C-Level-Rolle? War das dann die davor oder war das die zwei davor, wo du in der globalen Rolle warst?
Die Leitung der Dachregion, da habe ich hier die Geschäftsführung in Deutschland für die Organisation und Österreich und Schweiz übernommen.
Okay, spannend, ja. Gab es irgendwann so einen Wendepunkt oder kannst du den Zeitpunkt festmachen, wo du gesagt hast, du willst auch mal irgendwie Geschäftsführerin werden oder sowas in der Art oder gab es sowas Ähnliches?
Spannende Frage. Für mich kann ich sagen, dass es ein Irrglaube ist, dass Menschen, die heute in einer Position mit viel Verantwortung sind, C-Level zum Beispiel, solche Positionen immer schon angestrebt haben. Mich persönlich treibt weder Titel noch Status. Das ist nichts, was mich morgens aus dem Bett treibt, sondern für mich war das immer so, dass es das Motivierende ist, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ich habe Lust auf Inhalte, ich habe Lust darauf, den Unterschied zu machen, ich habe Lust darauf, Menschen zu begeistern und echt was zu bewegen. Und ich habe nie gedacht, ich will da und da mal die Chefin sein. Ne? Und das ist auch wirklich für mich ein wichtiger Tipp, den ich mit unseren Nachwuchsführungskräften teile, guck, dass dir dein jeweils aktueller Job Spaß macht, dass du da drin richtig gut bist, dass du da den Unterschied machst und alles andere kommt dann oft ganz von selber. Und so war das bei mir auch dann für alle weiterführenden Jobs, für mehr Verantwortung kamen oft Leute auf mich zu, die dann was in mir gesehen haben, was ich selbst vielleicht gar nicht so gesehen habe oder was mir nicht so bewusst war, weil ich mich immer auf das konzentriert habe, was tatsächlich vor mir lag.
Das ist ein richtig guter Tipp. Würdest du, also da, was mich da immer interessiert ist, auf der einen Seite, also klar, wenn man richtig gut ist und wenn man sich auch Spaß hat und auch auf seinen Job konzentriert, dann wird das auch anerkannt und gesehen. Aber man muss, glaube ich, schon auch noch irgendwie so eine aktive Rolle einnehmen und dann doch auch nach Sachen fragen und ziehen. Oder würdest du sagen, muss man gar nicht unbedingt, wenn man richtig gut ist, so ungefähr?
Also ich sag mal so, ich persönlich habe das nie machen müssen, aber was natürlich wichtig ist, dass du weißt, was du willst und dass du deine Hand nimmst, hebst und transparent bist, dass du mehr machen willst und dass du dir mehr vorstellen kannst und dass es dir Spaß macht, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also da kann ich auch jeden ermutigen, wirklich sei da klar für dich, wie weit du gehen willst und teile das mit deinen Vorgesetzten auch entsprechend. Weil dann kann man das oft zusammenbringen.
Okay. Ja, finde ich, ist ein sehr guter Tipp. Jetzt bist du ja 17 Jahre da dann schon. Ich sehe das öfter auch gerade im Healthcare Life Science Bereich, dass da die Leute deutlich länger in den Firmen bleiben, weil du wahrscheinlich auch länger brauchst, um so einen Bereich zu durchdringen, als jetzt vielleicht in einem, sag ich mal, nicht ganz so komplexen Bereich, der weniger forschungsintensiv ist, weniger tief auf teilweise molekulare Ebene runtergeht. Ist es immer noch so oder geht auch da der Trend ein bisschen weg? Oder würdest du sagen, ja, also wenn man sich für diesen Bereich entscheidet, speziell jetzt, und man will vielleicht auch mal geschäftsführende Person werden in der Branche, dann braucht man einfach dieses Jahrzehnt, sage ich jetzt einfach mal, oder so, in einer Firma?
Ganz spannende Frage. Ich würde sagen, das hat Vor- und Nachteile, so lange in der Firma zu sein oder auch mal zu wechseln und auch mal andere Firmen kennenzulernen. Ne? Für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre ich 17 Jahre in der gleichen Firma gewesen, einfach dadurch, dass sich hier beständig was verändert hat, dass wir heute nicht mehr die Firma sind, die wir vor 17 Jahren machen. Und das ist für mich natürlich auch wichtig, weil ich gerne Neues angehe, gerne neue Dinge lerne, Veränderungen grundsätzlich mag. Und das war für mich sicher ausschlaggebend, dass sich immer neue Chancen ergeben haben, dass ich auch 17 Jahre in der Firma bin. Ich glaube, es braucht schon eine gewisse Zeit in einer Rolle und in einer Firma, um echt einen Unterschied zu machen, um echt einen Impact zu machen. Ne, das braucht es. Also Leute, die jetzt sehr regelmäßig wechseln, da habe ich manchmal ein kleines Fragezeichen dran. Also eine gewisse Zeit braucht, aber muss jemand 17 Jahre lang in der gleichen Firma sein? Nein, weil das sehen wir auch an Talenten, die wir einstellen. Oft ist es ja gut, auch mal eine neue Perspektive von außen, frische Augen, frischen Blick auf die Dinge zu bekommen.
Okay.
Ja. Die gute Mischung macht's, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Gibt es so, wenn du auf deine Karriere zurückschaust bis jetzt, irgendeinen Moment, wo du sagst, es war so ein besonderer Meilenstein, da hat sich wirklich hat super viel getan, oder ist vielleicht auch ein Moment, wo du sagen würdest, damit du was anders machst, aber gibt es so Meilenstein-Momente, wo du sagst, das waren große Themen, Karrieresicht betrachtet?
Also es gibt nicht den einen Moment, es gibt in jeder Rolle sicher ganz wichtige Learnings, die ich mitnehmen konnte. Ne? Mhm. Und das Wichtigste für mich ist das, was ich vorhin eigentlich geteilt habe, zu sagen, wenn du mal anfängst, in Bereiche reinzugucken, dann ist jeder Bereich unheimlich spannend. Und dann gibt es Dinge, die verändert, die verbessert werden können, die angegangen werden können. Also das war eigentlich für mich das große Learning, wie gesagt, zum einen das Fachwissen, zum anderen aber auch, weil es mir einfach selber ein großes Vertrauen in meine Lernfähigkeit gegeben hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich sagen würde, ja.
Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? So, weiß ich nicht, irgendwie doch nochmal, weiß ich nicht, zwischendrin woanders hingehen oder irgendwie sowas. Also gibt es irgendwas, was du karrieremäßig anders machen würdest?
Also es gibt zig Sachen, wo ich denke, gerade jetzt auf Projekte oder auf die Arbeit bezogen, die hätten wir anders machen können, die wir besser machen können. Gerade im Nachhinein, wenn man mehr Wissen hat. Ne? Ich habe aber auch das Vertrauen, dass wir zum jeweiligen Zeitpunkt immer, ich sag mal, informierte Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Deshalb gibt es eigentlich wenig, was ich bereue und auch im Hinblick auf meine eigene Karriere. Ne? Was sicherlich der Fall war, also Karrieren haben Ups und Downs, es gibt bessere Phasen und schwierigere Phasen. Das war auch bei mir so, zum Beispiel vor vielen Jahren, als ein Wechsel in den Nutztierbereich, der nicht ganz freiwillig war, der kam, weil meine Stelle im anderen Bereich weggefallen ist. Das war nicht ganz leicht für mich persönlich, hat mir aber eben die Gelegenheit gegeben, mich in einen ganz neuen Bereich einzuarbeiten, einen, den ich mir vielleicht selber nicht ausgesucht hätte. Ne?
Total.
Und ein paar Jahre später hat das dann tatsächlich dazu geführt, diese Breite, die ich dann hatte, auch über verschiedene Tierarten hinweg, dass ich in die Geschäftsführung gehen konnte, ne, weil ich eben verschiedene Tierarten kam. Also ich würde mal sagen, ich habe ein hohes Maß an Vertrauen, dass die Dinge auch gut kommen. Ich bin absoluter Optimist. Meine Grundüberzeugung, dass die Dinge so kommen, wie sie kommen sollen und dass man überall auch was mitnehmen kann. Und ich bin super dankbar wirklich auch für all das, was ich lernen konnte, für die Chancen, die sich ergeben haben. Und ja, bin jeden Tag motiviert, weiterzumachen, das Beste zu machen und das Geschäft weiterzuentwickeln.
Sehr cool. Ja, jetzt schauen wir mal so ein bisschen, um dann auch gleich so auf deine Best Practices zu kommen und vielleicht auch mal so ein bisschen so einen Tag reinzugucken. Schauen wir so ein bisschen erstmal auf die Challenges. Also was sind so deine, in deiner jetzigen Rolle, wenn du jetzt so ein, zwei Sachen rausheben würdest, was sind denn so speziell die Challenges? Kann industriell sein, kann jetzt speziell in deiner Rolle sein, mit verschiedenen Regionen, aber was sind so die Sachen, die dich gerade hauptsächlich rumtreiben?
Ja, zwei Punkte in meiner Rolle, zwei Top-Challenges. Zum einen der Umgang mit Veränderungen und immer wieder die Frage, wo liegt eigentlich unser Fokus? Zum Thema Veränderungen, es ist aus meiner Sicht eine Kunst, aber auch eine Challenge, wie wir es schaffen, die Teams zur Veränderung zu motivieren, gerade in jeder Führungsrolle, zu inspirieren, mitzunehmen und mutig neue Wege zu gehen. Ne? Und das haben wir schon angesprochen vorhin, um in der heutigen Welt Erfolg zu haben, ist kontinuierliche Veränderung einfach an der Tagesordnung. Das braucht's. Und ja, ich würde sagen, ich als Führungskraft treibe kontinuierliche Veränderung, leite sie. Und das ist natürlich essentiell für unseren Erfolg, eben da die Teams mitzunehmen und ja, alle von der strategischen Ausrichtung zu überzeugen. Und die Frage, wie mache ich Lust auf Veränderungen, insbesondere da ja Veränderung bei vielen von uns nicht so ganz in der DNA steckt. Und ich glaube, das ist das, was Führungskräfte weltweit umtreibt,
ja, total,
würde ich sagen.
Total.
Und das sehe ich auch bei meinen Führungskräften hier, diejenigen, die es da schaffen, wirklich bei Veränderungen auch, ich sag mal, bisschen schwierigerer Natur, bei völlig neuen Sachen, also komplett unsicherem Terrain, die Teams mitzunehmen und an ihrer Seite zu haben, das sind für mich die Führungskräfte, die echt den Maßstab setzen.
Also würdest du auch sagen, so, weil manchmal, wir haben manchmal so Themendiskussionen auch in der Podcast-Community, so wie das zum Beispiel war das letzte, wie sieht das C-Level in 2030 aus, dass Transformation Management ist sozusagen ein Must, oder? Das muss man, also wenn man das nicht hat, der kann eigentlich gar nicht mehr so richtig Führungskraft werden, oder?
Ja. Neugier, Mut, Agilität, das sind für mich die wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft. Also das ist sicherlich eine tolle, aber beständige Challenge. Die zweite Frage, die mich umtreibt, ist, wie gelingt Lösungsdominanz? Also wo liegt wirklich unser Fokus? Ne? Unser Team, wir müssen die Probleme kennen, wir müssen sie benennen können, wir müssen sie adressieren können, dann erfolgreich Aber wir wollen trotzdem immer, dass keine Problemdominanz herrscht, sondern Lösung im Vordergrund steht. Also, dass wir uns mehr Zeit damit beschäftigen, dass wir uns mehr mit der Zukunft beschäftigen, mit Wachstum, mit Optionen, was möglich ist, mit neuen Wegen, die wir gehen können. Mhm. Das ist für mich sicherlich eine zweite Challenge.
Ja, cool. Ich finde es gut mit dem Fokus. Man sagt ja eigentlich, Prioritäten gibt es eigentlich nur eine. Ne? Und dann gibt es manchmal so Prioritätenlisten. Da gibt es dann so Priorität 1, 1 Stern, 1 Minus, 2, 3. Eigentlich gibt es ja nur eine Sache, kann eigentlich nur Priorität sein. Also im ganz, ganz klassisch betrachtet. Aber wie äußert sich das so im Alltag? Oder wie managst du das dann auch für dich und deine Teams und deine Einheiten, dass der Fokus nicht weggeht? Weil man, Fokus bedeutet ja wahrscheinlich 10 Sachen auf dem Tisch und eine ist relevant und 9-mal muss man Nein sagen.
Oder? Absolut. Und,
so.
Und gerade in Führungspositionen, alles ist super dringend. Hm. Super viele verschiedene Themen, die kommen. Und da ist Priorisierung für mich essentiell. Und das gelingt durch Gespräche, durchs Abwägen, Guidance, die ich meinem Team auch gebe, wenn sie eben kommen mit verschiedenen Themen. Da ist es für mich oft, ne, ein bisschen mit Distanz leichter zu sagen, das ist jetzt das, worauf wir uns fokussieren sollten. Mhm. Aber das sehe ich immer wieder, wie wichtig das ist. Und da spielen wir Führungskräfte eine essentielle Rolle.
Mhm. Wie ist das dann? Ist doch bestimmt schwierig, dann auch immer so Enttäuschung zu managen, ne? Wenn man immer Nein sagt und sagt, nee, das können wir jetzt nicht machen, wir haben das als Fokus oder so weiter. Da muss man ja auch immer Enttäuschung managen, oder?
Ja, oder? Aber das gehört zur Priorisierung dazu, ne? Dass du zum einen Klarheit für dich hast, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, und dass du diese Grenzen dann setzt und dass du diese Grenzen dann auch hältst. Das ist ganz wichtig und da werde ich auch jeden Tag neu gechallenged darin. Aber ja.
Was sind denn deine Alltagsrezepte, Best Practices, Strategien? Du kannst auch gerne mal so durch so einen Alltag durchgehen. Vielleicht hast du ja zum Beispiel immer morgendlich irgendwas oder mittags oder tagesabschlussmäßig. Also was sind so deine Routinen, Strategien, Erfolgsrezepte, wenn es denn welche gibt, die du mit uns teilen kannst?
Also meine Grundüberzeugung, und das habe ich auch, da konnte ich mich auch wirklich kontinuierlich verbessern mit steigender Verantwortung, ist sicherzustellen, dass es mir gut geht, körperlich sowie mental. Und für mich ist da ganz essentiell Schlaf, 7 Stunden, regelmäßige Bewegung, gute Ernährung, und da achte ich drauf, und da gibt es ja mittlerweile auch technische Hilfsmittel, die einen da drauf fokussieren. Ja. Ich habe zum Beispiel so einen Ring, aber das ist für mich ganz wichtig, weil ich merke, dann bin ich produktiv. Dann kann ich wirklich auch voll präsent sein mit den Teams und so weiter. Und es gelingt natürlich mal besser und mal schlechter. Und da entsprechend dann auch, ich sag mal, die Gnädigkeit mit einem selber zu haben, wenn es nicht immer 100% gelingt. Aber wenn es mir dauerhaft gelingt, das 80% zu schaffen, dann ist das richtig gut. Und das habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig das ist, zu fokussieren. Und dann braucht es die richtige Balance zwischen Zeit, strategisch zu denken, zu reflektieren, ganz wichtig, in jeder Position kontinuierlich zu reflektieren und insbesondere in Führungspositionen, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig auch mit den Teams zu reden, Fragen zu stellen, zu lernen, ganz, ganz maßgeblicher Teil meiner Arbeit und meines Erfolgs, wirklich genau zu verstehen, was los ist, den Dingen auf den Grund zu gehen, Fragen zu stellen und so weiter. Das würde ich auch sagen, ist ganz wichtig.
Okay. Hast du so ein gewisses wie reflektierst du? Ist das einfach so in der Stille und man, weiß ich nicht, geht spazieren und dann denkt man nach? Oder hast du so wirklich mit Papier oder gibt es irgendwelche Methoden?
Eine Kombination, würde ich sagen. Also ich mache das gerne beim Spazierengehen, beim Sport machen grundsätzlich ist das wichtig. Aber auch, wenn es dann ein bisschen strukturierter wird, wirklich, wenn es ans Evaluieren geht, dann hilft mir das aufzuschreiben, ne? Die verschiedenen Optionen tatsächlich zu artikulieren, Vor- und Nachteile aufzuschreiben, was wir gelernt haben, auch in den Diskurs mit meinem Team zu gehen, ne? Gemeinsam in einer Diskussion die Dinge zu bewerten. Verschiedene Perspektiven sind ganz, ganz wichtig, immer da aktiv zu suchen. Also ich würde sagen, eine gute Kombination.
Machst du lieber One-on-Ones oder Meetings, also so Gruppen-Meetings?
So. Ich glaube, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Es kommt auf das Ziel und den Anlass an, und dann ist beides wichtig. Ne? Wenn es um Leadership geht, sind 1:1 Termine auch wichtig, um natürlich mit dem Team im Austausch zu sein, um aber auch zu coachen, zu entwickeln. In Meetings geht es dann darum, Themen weiterzuentwickeln, zu brainstormen, Optionen zu bewerten, Pläne zu entwickeln. Das ist sicherlich im Team.
Okay, verstanden. So Feedback eher im Team oder 1:1, was würdest du sagen?
Feedback sehe ich besonders wichtig in der 1:1-Beziehung und im Dialog. Gerade wenn es spezifisch, wenn es, was wir so schön sagen, actionable sein soll, dann ist es wichtig, das mit den einzelnen Personen zu besprechen. Mhm. Aber kann natürlich auch mal im Team. Gerade wenn es eine Teamleistung war, ein Teamprojekt zum Beispiel, dann ist auch Feedback im Team.
Okay. Gut. Actionable heißt, dass quasi, wenn man Feedback gibt, muss auch konkret ein Aktionspunkt daraus erfolgen? Oder was meinst du damit?
Dass die Leute damit tatsächlich auch was anfangen können, dass sie wissen, was können sie morgen anders machen.
Also nicht nur, war doof.
Um das Feedback zu adressieren.
Okay.
Also verstanden. Nicht nur, das war jetzt ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, genau. Okay.
Sondern was konkret.
Okay, ja. Finde ich gut. Habt ihr noch weiter solche Guidelines? Außer jetzt actionable? Gibt es da noch mehr?
Oder? Naja, die sogenannten Smart-Ziele, spezifisch, also, messbar und so weiter. Natürlich, wenn wir Ziele setzen, ne? Mhm. Und beim Feedback ist was, da haben wir gute Fortschritte gemacht in der Organisation, haben aber auch noch großes Potenzial, uns weiter auszubauen. Ich sehe Feedback als eines der wichtigsten Tools für den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Mhm. Ne? Und es fängt bei mir natürlich an, dass ich mir aktiv Feedback hole, auch bei den Leuten, aber dass wir es auch entsprechend geben. Und das Feedback ist positiv und das Feedback kann konstruktiv sein. Und das wollen wir natürlich immer auf eine gute und respektvolle Art und Weise machen, aber auch in der nötigen Klarheit, die es oft braucht, um echt was zu verändern.
Okay. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Ziele, da habe ich auch eine Frage. Und zwar, also ich beschäftige mich immer mal wieder damit, wenn ich mir Ziele setze, müssen die Ziele ausgangsorientiert sein, also damit ich weiß, was am Ende rauskommt? Oder muss ich eher mir überlegen, was muss ich eigentlich reinstecken und was ist dann das Ziel? Wie zum Beispiel mehr Sport, also man kann fit werden, dann ist das Ziel irgendwie, man möchte halt eine Waage irgendwie auf weniger Gewicht haben oder sowas, oder man sagt halt, man geht jeden Tag 10 Minuten spazieren, das wäre quasi der Input. Da frage ich mich immer, was ist besser, Ausgangsziele zu machen, Inputziele zu machen, macht es überhaupt noch Sinn, Ziele zu machen, da gibt es auch viel Diskussion. Wie stehst du zu dem ganzen Thema, macht ihr euch Ziele, machst du dir vielleicht auch persönlich Ziele und wie gehst du dann so dabei vor?
Also wir als Unternehmen, wir setzen uns auf jeden Fall Ziele. Das sind auch oft große Ziele. Und dann ist es unsere Aufgabe als Führungskräfte, diese großen Ziele in kleine Ziele zu unterteilen für die einzelnen Teams. Und das ist ganz essentiell. Und wichtig ist aber auch, und es prägt auch unsere Kultur, nicht nur das Outcome ist wichtig, also das Ziel, sondern auch der Weg dahin, wie wir dahin kommen. Das ist für mich eine Unternehmenskulturfrage. Das, wie wir die Dinge tun, ist genauso wichtig, wie das Wasser am Ende rauskommt. Und natürlich beeinflusst es, wie ganz stark das Wasser am Ende.
Klar. Ja.
Also das ist für uns essentiell. Ein Buch, das mich da sehr inspiriert hat, war das Atomic Habits. Mhm. Auf Deutsch heißt, kennst du das? Die 1%-Methode.
Ja, genau.
Und da ist ganz klar, dass die kleinen Schritte zählen und die Beharrlichkeit und das kein großer Durchbruch und dass kein großes Ziel erreicht wurde von heute auf morgen über Nacht. Ne?
Scheint aber nur so, ne?
Sondern, dass es wirklich die ganz, ganz kleinen Schritte sind. Und daran für mich persönlich versuche ich mich wirklich auch zu halten, im Wissen, dass jede 15 Minuten Bewegung zählen, die helfen mir weiter und eben nicht dieses, ja, ich möchte jetzt ganz fit werden, damit ich nicht so viel anfangen.
Ja, ich glaube, dass es sogar aus dem Buch ist, was ich gerade so ein bisschen angespielt habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht weißt du noch, da ging es um so ein Beispiel. Jeder, der zu den Olympischen Spielen fährt, will Olympiasieger werden. Das heißt, alle haben das gleiche Ziel. Das heißt, das Ziel kann nicht ausschlaggebend dafür sein, wer dann am Ende gewinnt. Ja. Sonst würden ja alle gewinnen. Aber irgendeiner hat halt gewonnen und der hatte dann sozusagen wahrscheinlich dann bessere, so erinnere ich es mich zumindest, bessere Input oder Ziele für den Weg dorthin sozusagen. Oder was man reinstecken muss, um dann zum Schluss Olympiasieger zu werden.
Und die Beharrlichkeit, das dran zu bleiben.
Ja.
Was ich da total spannend fand, ist, dass Talent total überbewertet ist. Ne? Dass im Prinzip die Kontinuierlichkeit, die Beharrlichkeit, das Dranbleiben, dass die am Ende den Unterschied machen. Und wenn ich ein Talent in irgendeinem Bereich habe, dann kann mir das vielleicht am Anfang helfen, dann einen guten Start zu haben. Aber die herausragenden Ergebnisse oder Leistungen, die werde ich nur erzielen, wenn ich bereit bin, über eine lange Zeit kontinuierlich entsprechend da auch Einsatz und Arbeit reinzugeben.
Sehr gut. Fast schon ein gutes Schlusswort. Eine Frage noch oder zwei zum Schluss. Letzte Frage, vorletzte Frage ist, was würdest du denn machen, wenn man jetzt dir den Job und die Businesswelt verbieten würde? Gibt es irgendwelche anderen Sachen, die du dann machen würdest? Irgendwelche Passionen, Hobbys oder so?
Ja, also wenn ich mir vorstellen würde, aus dem aktiven Berufsleben auszusteigen. Ich habe aber 3 Kinder, die wollen versorgt werden, die wollen eine Ausbildung machen. Also das ist schon auch wichtig. Dann würde ich mich gern auf Bereiche konzentrieren, in denen ich was zurückgeben kann. Ne? Das kann ehrenamtlich sein, zum Beispiel mit Kindern hier in Berlin. Viele Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze, nur als Beispiel. Und darüber hinaus würde ich aber auch gerne einen Teil meiner Erfahrung dann weitergeben irgendwann. Sei das im Coaching mit Nachwuchsführungskräften oder in Aufsichtsratgremien. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Cool. Ja, danke dir fürs Teilen. Wir linken natürlich alles zu Zoetis und auch unsere LinkedIn-Profile in den Shownotes. Das heißt, wer Kontakt aufnehmen will, kann das gerne tun. Wer sich noch mehr mit euch beschäftigen will, auch super gerne. Wenn du noch irgendwas erwähnen willst, was man sich anschauen soll, ein YouTube-Video oder irgendwas, dann kannst du das natürlich jetzt auch noch gerne tun. Und ansonsten ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mega viel Spaß gemacht und danke für die offenen Insights.
Danke dir, Franz. War super.
Perfekt. Dann jeder, der jetzt noch dran ist und uns zuhört, hat bis zum Schluss durchgehört. Das freut mich immer sehr. Die meisten Leute, die das hören, sind tatsächlich nicht Abonnenten. Das freut mich ein bisschen weniger, weil ich natürlich nicht böse bin. Aber wenn ihr das ganze Format abonniert, dann wird das auch dem Algorithmus klar, dass das ein cooles Format ist. Dann verteilt er das mehr und es können noch mehr Leute hören. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das einfach weitererzählt und wenn die Episode euch gefällt, einfach jemanden schickt, der sie vielleicht auch hören sollte. Alles das hilft und kostet euch als Zuhörende jetzt erstmal nicht so viel Geld. Ja, des Weiteren ist dieses Format ja nur möglich, weil es von Atreus präsentiert wird. Ich habe ja da eine Doppelrolle. Ich bin ja einmal Podcast-Host hier bei Behind the Scene und bin auch Direktor bei Atreus. Also alles rund ums Thema Interim-Management, Transformationsmanagement. Wenn ihr gerade Themen habt, die interimistisch abgearbeitet werden und euch entweder eine Kompetenz oder auch schlichtweg eine Ressource fehlt, kommt auf mich zu. Ich freue mich auf jeden Austausch. Manchmal finden wir eine Lösung bei euch, im Unternehmen, im Netzwerk und manchmal hilft auch unser Talentpool. Und das Gespräch schadet auf jeden Fall nicht. Meldet euch gerne bei mir und ich freue mich aufs zweite Gespräch mit dir, Julia.
Ebenso.